Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns mal aufschlagen zum 1. Samuel. 1. Samuel, Kapitel 17. Und ich bin mal in Vers 47. Da heißt's: Der Kampf ist des Herrn und er hat euch in unsere Hand gegeben. Wer sagt es wann? Okay, das sagt David, sagt es. Und zwar zu Goliath. Er sagt, der Kampf ist des Herrn und er hat euch in unsere Hand gegeben. Und wir wissen, wie das ausging, richtig? Ich meine, schon wieder David und Goliath? Ja, schon wieder David und Goliath, weil da so viel drinnen steckt. Okay, und es ist wirklich so, David hat es richtig gesagt. Er hat gesagt, der Kampf ist des Herrn und er hat euch in unsere Hand gegeben. Und dann hat er sich mit Goliath beschäftigt. David musste immer noch kämpfen. Ihr wisst schon, er hat den Stein genommen, er hat die Schleuder geschwungen und dann ist Goliath umgefallen. Das ist wunderbar. David hat den richtigen Feind bekämpft. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt falsche Feinde, weil du kannst nämlich auch falsche Feinde bekämpfen. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, du bekämpfst einen falschen Feind. Du missinvestierst deine Energie und ich habe eigentlich eine ganz andere Mission für dich und einen ganz anderen Gegner, an dem du dich abarbeiten sollst, als an den, an dem du dich zurzeit abarbeitest. Gilt natürlich nicht für alle, aber für manche gilt es und die fühlen sich angesprochen, die wissen sich angesprochen. Schau, es war nämlich so, dass David, kurz bevor er auf Goliath trifft, noch einen anderen Gegner getroffen hat, seinen Bruder Eliab. Ich meine, ich muss zunächst mal vielleicht sagen, um was es überhaupt geht. Eliab war der älteste Sohn Isaias und der älteste Bruder von David. David war der Jüngste. Und Eliab und seine Brüder, bis auf David, die sind jetzt beim Militär. Die sind beim König Saul und die kämpfen miteinander gegen die Philister. Im Moment kämpfen sie noch nicht, sondern bauen sich nur auf und machen Drohkulisse. Ihr kennt das, Drohkulisse, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Eine Drohkulisse aufbauen. So, die bauen also eine Drohkulisse auf. Nur, die Philister bauen die bessere Drohkulisse auf mit ihrem Goliath. Der kommt und dann fürchten sich alle Israeliten und die laufen davon, Drohkulisse. Naja, das macht dieser Goliath jetzt seit Tagen, seit Wochen. Kommt er jeden Tag und jagt den Israeliten Angst ein und jedes Mal, oh, und sie laufen davon. Und schau, wenn du das oft genug machst, dann gewöhnst du dich ans Flüchten. Okay? Und dann wirst du nervös, du fühlst dich unter Druck. Denn wir haben keinen Goliath. Und unser Saul, der ist zwar auch ein Kopf und Schultern größer als alle anderen, aber wie Goliath ist er nicht. Goliath ist 3 Meter, 2,50 Meter, 3 Meter, also der ist wirklich groß. Und David, Saul, der König, will also mit ihm nicht kämpfen. Gut. Und jetzt wird der David von den Schafen weggerufen und er soll Proviant bringen zu seinen Brüdern. Und er sieht das Spektakel. Er kommt also und mit dem Proviant, den hat er abgegeben. Und jetzt steht er also da und sagt, hallo Männer, und begrüßt die Soldaten und fühlt sich auch so irgendwie ein bisschen wie ein Soldat. Ja, weil er ist zwar noch erst 17 und darf nicht wirklich mitmachen. Aber jetzt ist er mal so richtig, versteht er, unter Männern, unter Uniformen und so. Und alles. Und dann kommt Goliath über den Hügel marschiert, macht wieder seine Drohkulisse und die laufen alle davon. Und David steht plötzlich allein da. Und das, der ist wirklich groß. Hui, ja. Aber warum lauft ihr davon? Der Kampf ist des Herrn und die Philister sind in unsere Hand gegeben. Uns ist Kanaan überwiesen worden. Hallo, Gott sagt, das ist unser Land. Die Philister können das nicht behalten. Warum lauft ihr davon? Ihr versteht das nicht. Und dann fragt er rum, wer ist denn das eigentlich, der Große da? Oh, das ist Goliath, das ist der Kämpfer der Philister. Interessant, interessant. Warum kämpfen keiner dagegen? Ja, ist so eine Sache, würde man ja gerne, aber. Und wenn es aber einen gibt, sagt jetzt ein Soldat zu ihm, dann belohnt der König den. Der König belohnt ihn reich. Das ist jetzt 1. Samuel Kapitel 17, Vers 25. Der König belohnt ihn reich. Dann gibt ihm auch noch seine Tochter zur Frau und macht die ganze Familie frei von Abgaben. In anderen Worten, steuerfrei. Und David denkt sich, wäre was für mich. Das ist ein Feind, den zu bekämpfen es sich lohnt. Ich war reich gemacht, reich belohnt. Was reich belohnt für einen König ist, das wissen wir. Der speist dich nicht mit 2,50 Mark ab oder so. Sondern der gibt da richtig was. Ich war mal Kofferträger in einem Hotel in München, in der großen Stadt im Süden. Und da haben sie einen gebraucht, der übersetzt zwischen einem deutschen Geschäftsmann und einem Koreaner. Koreanisch konnte ich nicht, aber Englisch. Als haben sie gemeint, Herr Heule, würden Sie bitte? Und ich sage, ja, selbstverständlich. Und ich gehe dann also und setze mich hin und dolmetsch zwischen den beiden. Und die Deutschen sind dann also richtig, nachdem das alles fertig ist, gebefreudig, geben wir da, was weiß ich, was wir gegeben haben, 5 Mark oder 10. Ja? Und der Koreaner war da anders, der hat mir 100er gegeben. Seitdem mag ich die Koreaner besonders gern. Okay, also wenn, einschau, das ist dann die Größe des Geschäftsmanns vielleicht auch. Ich weiß ja nicht, wie groß deren Geschäfte waren. Naja, auf jeden Fall hat sich David gedacht, hey, reich gemacht und außerdem Schwiegersohn des Königs. Das wäre was für mich, weil die Töchter von Königen sind meistens nicht unbedingt hässlich. Weil Könige sich raussuchen können, versteht er? Die Frauen und alles und überhaupt und so. Und dann sind die also meistens, halt, wie gesagt, Prinzessinnen, ihr wisst schon, im buchstäblichen Sinn, märchenhaft schön. David denkt sich, das ist prima. Und außerdem ist die ganze Familie dann frei von Steuern. Das ist richtig prima. Und da stapft sein Bruder Eliab herbei. Ja, Eliab, der älteste Bruder. Eigentlich der, versteht ihr, die Autoritätsperson jetzt hier ist. Und jetzt spricht David hier mit dem Oberstleutnant und mit dem General und was soll denn das? Und er zerrt den David weg und sagt, was willst du überhaupt hier? Ich weiß, was du willst. Warum bist du bei den Schafen? Du bist gekommen, ich weiß, was du hier willst. Du willst doch bloß die Schlacht schauen. Du willst mal sehen, wie Blut fließt. Du bist ein Voyeur des Krieges. Du bist ein Spanner der Gewalt. Oh, der lässt ihn richtig harm, ja. Und David schaut ihn an und sagt, hey, ist es nicht der Mühe wert? Hast du gehört, was es für einen Lohn gibt? Und dann musst du lesen, wie es weitergeht. Das ist Vers 25, ist das Vers 25? Ich muss schnell nachschauen. Ja. In Vers 29 sagt er dann, ist es nicht der Rede wert? Und dann heißt es, und er wandte sich von ihm ab. Er wandte sich, schau, Eliab, er wendet sich von Eliab ab. Er bekämpft jetzt nicht Eliab, weil Eliab wäre ein falscher Feind. Er bekämpft vielmehr Goliath, der richtige Feind. Und Eliab, ich bin mir sicher, dass Eliab wirklich zu kämpfen hatte. Ich meine, ihr müsst euch überlegen. Du bist hier der Älteste. Du bist der, zu dem der Vater als erstes kommt, wenn es irgendwas ist. Du bist derjenige, der vom väterlichen Erbe ist doppelte Erb von allem anderen. Weil der Älteste hat immer doppelt so viel geerbt wie alle anderen. Und jetzt kommt der Prophet Samuel und er gießt das Salbhorn voller Öl über den nächsten König Israels aus. Und es bist nicht du, obwohl du der Erstgeborene bist. Obwohl du doch der Erstgeborene bist. Stattdessen trifft es den Letzten, David. Also das hat ihn natürlich auch was, das hat ihn auch beschäftigt, den Eliab. Okay, aber es hat einen Grund, weshalb Eliab nicht der König geworden ist. Er zettelt hier einen Streit an mit seinem kleinen Bruder. Wozu? Warum? Warum macht Eliab jetzt David zum Feind? Warum pflaumt er seinen Feind, seinen Bruder an? Gibt doch keinen Grund. Neid, das ist alles. Statt zu sagen, hey, David ist der zukünftige König. Müssen wir schauen, dass er keinen Blödsinn macht, ja? Müssen wir auf ihn aufpassen, müssen wir ihn bewahren und müssen, schaut, so wäre es richtig gewesen. Von sich selber wegblicken und den anderen, der die Aufgabe bekommen hat, zu fördern. Kannst du das nachvollziehen? Stattdessen fegt jetzt Eliab seinen kleinen Bruder an. Mann, wer hat auch einen kleinen Bruder oder überhaupt einen Bruder? Okay, gut. Wer hat mit seinem Bruder früher gerauft? Ja, wer hat eigentlich nur gerauft mit seinem Bruder? Also ich kann mich an meinen Bruder auch nur erinnern, als wir klein waren, dass wir miteinander gerauft haben. Wir haben am Tag gerauft und haben in der Nacht gerauft. Wir haben, als meine Mutter daheim war und als sie nicht daheim war, gerauft. Wir haben immer gerauft. Es hat uns Spaß gemacht. Wir raufen jetzt nicht mehr, ne? Weil, wie gesagt, ich habe einen schwarzen Gürtel und er hat einen 38er. So, ist nicht mehr so unser Ding. Wir sind ein Herz und eine Seele, also mein Bruder und ich, ist ganz prima, kein Thema. Aber es wäre der falsche Feind. Eliab hat sich den falschen Feind ausgeguckt und David hat es richtig gemacht. Deswegen ist David zum König gemacht worden, weil er wusste, auf welchen Feind er sich konzentrieren muss. Eliab, du bist jetzt der falsche Feind, ich habe jetzt keine Zeit, wenn ich gegen dich kämpfe. Und ich sage dir mal, David hat gegen Löwen und gegen Bären gekämpft. Und hat sie besiegt. Ich bin mir ziemlich sicher, er hätte wahrscheinlich auch den einen oder anderen Griff mit dem Eliab da praktizieren können. Er hätte ihn zu Boden werfen können, Eliab hätte ihn das Bein stellen können, sie hätten dann raufen können und so weiter, bis David den Eliab so in der Würge hat und zu ihm sagt, gib auf, endlich. Es hätte nichts gebracht, weil Eliab wäre vielleicht besiegt gewesen, aber David wäre deswegen nicht reicher gewesen. Er hätte definitiv die Tochter des Königs nicht bekommen und seine Familie wäre auch nicht steuerfrei geworden. Und natürlich, das Problem Goliath wäre auch nicht gelöst gewesen für das ganze Land, für das ganze Volk, für die ganze Armee. So, frag dich mal, kämpfst du wirklich gegen die richtigen Feinde? Ist es wirklich nötig, dass du immer so interessante Sachen weißt über deinen Kollegen? Oder dass du jetzt deinen Nachbarn zum dritten Mal verklagst wegen dem Ast, der über dem Zaun steht oder so. Ist es wirklich nötig, dass du dich da verausgaben tust? Denn schaut, wenn hier Eliab und David miteinander gerungen hätten und sich verprügelt hätten, einen blaues Auge, der andere aufgeschürftes Knie, und in der Zwischenzeit hätte Goliath hier ganz Israel massakriert, ja, und die Philister hätten gewonnen. So den richtigen Gegner zu haben, ist schon mal richtig, ist schon mal wichtig, ist schon mal gut, schon mal die halbe Miete. Okay, der falsche Feind. Ich erzähle es euch. Und zwar, als ich so in der vierten Klasse war, hatte ich einen Kumpel, ja, wir waren unzertrennlich, war prima. Und das war so die Zeit, ich meine, das ist so die Zeit, wo du dann langsam merkst, dass Mädchen anders sind als Buben. Und die Mädchen merken das auch. Na, früher hieß es so, Mädchengestank macht Buben krank. Und jetzt plötzlich ist es anders. Und mir ist eine Begebenheit da voll noch in Erinnerung, richtig lebendig. Und zwar, es ist warm draußen, es ist die Zeit vor den Ferien und wir gehen die staubige Straße entlang in unserer Straße, die dann uns zu unserer Wohnsiedlung geführt hat. Und wir gehen miteinander und hüpfen da rum und plötzlich sehen wir ein Mädchen. Haben wir schon 1000 Mal gesehen natürlich, ging ja auch in die Schule. Aber ich sage euch, die war jetzt anders. Die hat jetzt nicht mehr einfach Hosen und Hemd an, sondern die hatte eine Bluse an und einen Rock. Wir sind in den 70er Jahren, da waren die Röcke nicht besonders lang. Okay. Der war eher kurz, würde ich jetzt mal sagen, eher ziemlich sehr kurz. Und außerdem hatte sie roten Mund an und Lidschatten. Und ja, also dunkles Haar, Glutaugen. Und sie hatte außerdem noch Schuhe an. Leute, ich habe mir gedacht, Mädchengestank macht Buben krank. Auf mich wirkt es jetzt ganz anders, habe ich festgestellt. Ich habe das natürlich so nicht verbalisiert, aber ich habe mir gedacht, mit der muss ich mich mal unterhalten. Habe ich mir gedacht, allen Ernstes. Ich habe mir gedacht, mit der muss ich mir aber unterhalten. Weil ich habe allgemein gern mit Mädchen gespielt. Meine Eltern haben sich schon gedacht, was jetzt das wohl wird. Aber mich haben so mehr die Mädchen interessiert. Versteht ihr nicht jetzt die Puppen oder so, sondern die anderen Puppen, die mit den Puppen gespielt haben. Ist jetzt egal, wie komme ich aus dem jetzt wieder raus hier. Oh Mann, egal. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, mit der muss ich mich mal unterhalten. Und die lief dann so neben mir her. Ich habe mir gedacht, warum kann mein Kumpel jetzt eigentlich nicht einfach mal verschwinden, ja? Ist aber nicht verschwunden. Im Gegenteil, der war nicht so entrückt wie ich. Also versteht ihr, ich habe mir gedacht, und er war da ganz anders. Er hat angefangen, die zu verspotten. Okay, und plötzlich blieb die stehen und dann war sie überhaupt nicht mehr mädchenhaft, sondern die hat eher so wie ein Pitbull ausgesehen plötzlich. Und sie hatte nur so eine kleine Lackledertasche dabei und er hat sie getriezt und so weiter und sie hat ihn zurückgeschimpft und so. Und dann ist schon die, also hat sie ein bisschen von dem Glanz, von dem Prinzessinnenglanz schon ein bisschen was verloren, ja. Und dann hat sie die Handtasche genommen und hat angefangen, boom, boom, auf den drauf zu hauen. Und der hat gelacht, dann hat sie weiter getriezt, ja, und ich war echt ernüchtert, weil die hat dann angefangen zu treten und so weiter. Er hat sie an den Haaren gezogen, sie hat ihn gepackt und bis sie zum Schluss am Boden gewälzt haben und gerauft haben miteinander. Und ich habe mir gedacht, Spaß dir, mit der brauchst du nicht reden, ja. Die hat sich völlig entzaubert. Hat einen falschen Feind bekämpft. Mein Kumpel. Die hätte sich lieber mit mir beschäftigen sollen. Na, hat ihr Leben für immer beeinflusst. Meine Frau hat sich ganz anders verhalten. Die hat mit niemandem gerauft. Und, Und hat sich mit niemandem gezankt, niemanden an den Haaren gezogen, hat sich auch nicht ziehen lassen an den Haaren und schaut, was jetzt aus ihr geworden ist. Ja. Ah, ja, ja, ja. Die falschen Feinde. Bekämpfe nicht die falschen Feinde. Wenn du die falschen Feinde bekämpfst, verzettelst du dich. Investierst du Zeit, Energie und so weiter und hast nichts davon. Wäre doch wirklich schade. Moment, schau. Ich sage dir mal eins. Es gibt einen guten Kampf des Glaubens. Paulus spricht darüber im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 18. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und das gute Bekenntnis bekannt hast vor vielen Zeugen. Es gibt einen guten Kampf des Glaubens, einen guten Kampf. Schau, Gott hat eine Mission für dich, der Teufel hat eine Schattenmission für dich. Und jetzt kommt es darauf an, welche Mission du nachfolgst. Schau, die Mission Gottes war, für David war, Saul, Goliath zu besiegen. Seine Schattenmission war, sich gegenüber dem Eliab zu rechtfertigen und Eliab zu besiegen. War nicht seine Aufgabe. Er hat ihn stehen lassen. Und es ist das Beste, was du manchmal auch machen kannst. Stell dir vor, es ist Neujahr, die ganze Familie hat sich versammelt und die reden alle im Wohnzimmer und du hörst sie und dann gehst du auch ins Wohnzimmer, machst die Tür auf, kommst rein, in dem Moment wupp, verstummen alle. Du weißt, die haben über dich geredet. Jetzt wissen sie nicht, was sie sagen sollen, nicht, was sie sagen sollen. Na, und jetzt kannst du dich hinstellen und kannst dein Wasserglas abstellen, kannst sagen, ihr seht das alles falsch. Nein, ich bin in keiner Sekte. Das ist eine evangelische Freikirche. Eine evangelische Freikirche. Du kannst dich so hineinsteigern in diese Sache und kannst dich rechtfertigen und reden und machen und tun. Oder du kannst das machen wie David. Du weißt genau, das bringt nichts. Du redest nur ewig an die Wand mit diesen Leuten. Die sind jetzt mehr als du. Da kannst du nur einfach lächeln und die ganze Angelegenheit dem Herrn abgeben. Und der soll sich bitte drum kümmern. Der macht es dann schon. Und du trinkst da fröhlich dein Wasser und bist einfach du selber und basta. Okay? Also, es ist eine Kunst. Für manche von uns ist es eine Kunst, bestimmten Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Manche von uns sind solche Pitbulls. Ja, du wartest nur drauf. Scharst schon mit den Hufen, obwohl Pitbulls keine Hufe haben, ich gebe es zu. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, es ist, kaum provoziert dich jemand, oh, bist du sofort laut. Ja. Versetz dich mal in die Lage, diesen Kampf jetzt den Herrn kämpfen zu lassen und selber nicht so dich zu verausgaben. Such dir deine Kämpfe raus, dass du dann auch hinterher wirklich gewinnst. Schau, die Mission, die Gott für dich hat, ist vielleicht, dass du Ingenieur wirst. Deswegen musst du dich jetzt ranhalten im Studium. Okay, jetzt musst du also deine Nase in die Bücher stecken und kannst verschiedene Sachen nicht machen. Das sollst du machen. Du sollst die Welt verbessern dadurch, dass du in einer Formelwelt aufgehst und Dinge erfindest und die Welt besser machst dadurch. Der Feind hat eine Mission für dich und die lautet, den nächsten Level in World of Warcraft zu erreichen. Endlich diesen super-duper Zauberstab zu bekommen, mit dem du an dem Gorilla vor dem goldenen Tor vorbeikommst und an dem du dich schon seit einem halben Jahr abarbeiten tust, 4 Stunden am Tag. Ich sage dir mal eins, auch wenn du dann abgehobener Meister bist dieses Computerspiels, es wird hinterher dir keine Befriedigung geben. Das ist dann, das ist leere Ehre. Verschafft dir keine Befriedigung. Warum? Weil es nicht einhergeht mit der Mission, die Gott für dich hat. Bist du unterwegs in der Mission, die Gott für dich hat, oder verausgabst du dich an Fronten, an denen du nichts zu suchen hast? Na, ich bin manchmal ganz, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen bestürzt, wenn ich von manchen Kirchen jetzt höre. Da treffen sie sich, machen Gebetskreise, oh Herr, gib doch, dass sich noch mehr Leute impfen lassen. Und ich dachte mal, Leute, ist das wirklich eure Aufgabe? Ist das jetzt wirklich unsere Aufgabe? Wäre es jetzt nicht vielleicht besser, sich um die Seelen der Menschen zu kümmern? Lasst uns viel, viel lieber beten, statt darauf einzugehen, lasst uns viel lieber beten, Herr, die innere Not, die die Leute jetzt haben, führ die Leute doch dahin, dass sie sich zu dir wenden, ein Interesse an Gott entwickeln, dass sie einen Moment bekommen, einen Moment, wie der verlorene Sohn haben. Da ist es wichtiger, dass sie einen Moment haben, wie der verlorene Sohn ihn hatte, ja, in seiner großen Not, wo er dann in sich ging, als er bei den Schweinen saß, und umgekehrt ist. Lasst uns viel lieber in unseren Gebetskreisen für solche wichtigen, ewigen Dinge beten, als wie dafür, dass sich noch jemand impfen lässt und so weiter. Ihr Lieben, ich verstehe das, schau. Es ist nichts dagegen einzuwenden, Leuten medizinische Hilfe zuteilwerden lassen zu wollen. Habt ihr den Satz verstanden? Der war ein bisschen verwickelt. Es ist, medizinische Hilfe ist wichtig. Absolut, natürlich. Und auch der Einsatz für Bürgerrechte zu demonstrieren und diese Dinge, das ist alles richtig, das ist alles wichtig, versteht mich doch nicht falsch, diese Dinge, das sind alle Ehren wert, aber das ist nicht deine Mission hier unten auf der Erde, deine primäre, deine erstrangige. Weißt du, warum du überhaupt auf der Welt bist? Ich meine, ich mache es jetzt so einfach, wie es geht, okay? Ich komme auf das, nicht auf dich individuell, sondern auf uns alle, ich spreche jetzt alle Christen an. Weißt du, warum du überhaupt nicht sofort, nachdem du dich bekehrt hast, entrückt worden bist in den Himmel? Weil eines Tages wirst du im Himmel landen. Eines Tages wirst du in das Haus gehen, das der Herr eigentlich für dich geplant hat. Wirst du. Warum lässt er dich dann hier unten in diesem manchmal Drecksloch, okay? Die diese Welt sein kann. Es ist nicht immer so, zum Glück, Halleluja. Aber kann sein, wissen wir alle. Warum lässt er dich hier unten? Es gibt einen einzigen Grund, einen allereinzigen. Und es ist der, andere sind so wie du und müssen auch von Jesus hören. Andere stehen so auf dem Schlauch, wie du auf dem Schlauch gestanden hast und müssen jetzt auch einen Schritt runter machen und du musst deine Hand nehmen und musst ihnen runterhelfen. Das ist der ganze Grund. Okay, so bitte den Herrn ruhig in deiner stillen Zeit. Herr, schick meinen Kandidaten, den ich für dich gewinnen kann. Ich mit meiner Persönlichkeit, ich mit meiner Gabenausstattung oder Mangel derselben. Herr, es gibt Leute, die ich erreichen kann. Bring sie mir, bring sie mir, bring sie mir, bring sie mir. Und der Herr sagt, super, der ist auf seiner Mission unterwegs. Schau, das ist die wichtigste Mission, die wir haben. Und dann hast du, jeder einzelne von uns hat noch außerdem eine Mission. Und ob das jetzt Ingenieur ist oder ob das Müllwerker ist. Leute, manchmal bin ich um einen Müllwerker dankbarer als um einen Ingenieur. Ja, wenn mein Mülleimer überläuft nämlich. Bei dir auch? Stimmst du darüber ein? Definitiv, ne? So, halt mal jetzt mal fest. Such dir raus, was deine Energie, was deinen Einsatz wirklich verdient. Weil man kann sich da verzetteln. Und David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hat sich nicht verzettelt, indem er sich mit dem Eliab abgegeben hat, sondern er hat sich auch um den richtigen Feind gekümmert. Amen. Okay, schau, deine Mission ist möglicherweise, eine gute Mutter zu sein. Das war die Aufgabe von der Maria, von der Mutter Jesu. Deine Schattenmission, die der Feind für dich hat, ist, es dem Patriarchat mal so richtig zu zeigen, ja, mal so richtig die zu polieren und Karriere zu machen. Weil Frauen können alles, was Männer können, und zwar rückwärts besser. Denk nur an Ginger Rogers und Fred Astaire. Wer kennt die überhaupt noch? Sind Tänzer gewesen, ja. Und alles, was der getanzt hat, hat sie getanzt, und zwar rückwärts, und zwar auf hohen Schuhen. Also, bitte, sie kann das auch, diese Dinge. Okay, vielleicht, du kannst dich natürlich in diese Ideologie und so weiter hinein verausgaben, aber ist das wirklich zielführend? Haben deine Kinder deswegen eine bessere Kindheit? Schau, es gibt Zeiten. Es gibt Zeiten, in denen du arbeiten gehst, dann gibt es Zeiten, in denen du Kinder erziehst und dann gibt es Zeiten, in denen du wieder arbeiten tust. Oder wie du das da kombinieren tust. Ich will nur nicht, dass du dich verzettelst, das ist alles. Okay, wenn du sagst, hey, ich bin alleinerziehend, muss arbeiten, Gott segne dich, der Herr wird dich versorgen, der Herr wird dich segnen. Nein, der Herr wird was für dich tun, er wird sich für dich verausgaben und einsetzen, definitiv, ganz klar, kein Thema. Aber wie geht es ums Prinzip? Okay, es gibt Zeiten, da brauchen dich deine Kinder mehr und dann gibt es wieder Zeiten, wo du arbeiten gehen kannst und sonstige Dinge tun kannst, wo du vielleicht eine sinnvollere Verwendung woanders hast als daheim. Kann durchaus sein. So, mir geht es darum, dass du dich nicht verzettelst, sondern zur richtigen Zeit das Richtige machst. Amen. Denk an Judas. Schau, die Mission von Judas war, ein Apostel des Lammes zu sein. Einer der Gründerväter der christlichen Gemeinde. Seine Schattenmission war, reich zu werden. Und es ist nichts dagegen, reich zu werden, aber das muss Nebensache sein, das muss nebenbei passieren. Ich kenne Leute, denen ist es in die Wiege gelegt. Die waren schon mit 17 erfolgreiche Unternehmer, kein Witz. Oder andere, denk an den Bill Gates und so, der hat nicht mal fertig studiert, weil seine Firma ihn gebraucht hat. Steve Jobs, diese ganzen Leute genauso. Die haben gar nicht groß fertig studieren müssen, weil sie Firmen hatten und mit diesen Firmen so erfolgreich waren, dass sie mit 23 Millionäre waren und sich gedacht haben, studieren brauche ich nicht, ich kann das sowieso. Ja, und haben sich entsprechend halt bewährt. Mission und Schattenmission. So reich zu werden ist in Ordnung, nur es muss ein Nebenprodukt sein. Okay? Das kann nicht dein eigentliches Ziel im Leben sein. Amen. Okay, falsche Feinde. Lass mir noch was über falsche Feinde sagen. Falsche Feinde. Schau, der König Saul hatte einen brillanten General namens... Keine Trickfrage. Namens? David. Okay, und David war so gut, dass er erfolgreicher war als der König. Und der König konnte das nicht leiden und hat deswegen den David angefangen zu verfolgen. David war ein Musterbürger. David war sehr nützlich für Israel, auch wenn er steuerfrei unterwegs war, weil er hat der Goliath besiegt und so. Ja, er war auf jeden Fall definitiv ein kommender Stern am Himmel hier. Und was macht der König Saul? Anstatt seine eigentliche Mission zu verfolgen, nämlich die Philister zu besiegen und das Philisterjoch leichter zu machen oder abzuschaffen, stattdessen verzettelt er sich und bekämpft einen falschen Feind, nämlich David. Einen Feind, wohlgemerkt, den der Herr ausdrücklich segnet. Du kannst niemanden verfluchen und schaden, dem der Herr beschlossen hat, zu segnen. Ja? Denn wir als Christen sind mehr als Überwinder, durch den der überwunden hat für uns. Gott verlässt uns nicht und er versäumt uns nicht. Wenn man uns also schaden will, dann muss derjenige, der uns schaden will, aufpassen, dass er keinen Schaden nimmt. Frag mal Herodes, der hat Jakobus töten lassen und Petrus ins Gefängnis legen lassen. Am Ende von Kapitel 12 in der Apostelgeschichte stirbt er von Würmern zerfressen an einer schlimmen Krankheit. Wer will denn sowas? So ist immer so eine Sache. Ja? Man muss da aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. So Saul jagt jetzt halt zu den David. Und David sagt, warum bist du hinter mich her? Warum karrst du hier auf meine Demonstration busweise Bereitschaftspolizei und lässt sie aufmarschieren? Ja, warum lässt du uns nicht in Ruhe? Und David, Saul ist so weggetreten, er weiß gar nicht genau, was er tut. Er tut nur das Falsche und das aus Prinzip. Er bekämpft diesen David, weil David will an seinem Thron sägen. Tut er natürlich überhaupt nicht, der ist überhaupt keine Bedrohung, der ist ein braver, guter Bürger, wird von der Regierung verfolgt, bis zum geht nicht mehr, furchtbare Sache. Okay, was macht David? Bekämpft David jetzt den Saul? Macht er nicht. Er überlässt diesen Kampf dem Herrn. Schau, wenn dein Kollege oder deine Kollegin im Kollektiv hier dich immer schlecht machen, ja, und deine Ideen klauen und sonst was, was machst du dann? Stehst du dann auf und haust auf den Tisch und sagst, so nicht, Freunde? Es muss nicht immer falsch sein, aber beim fünften Mal funktioniert es offensichtlich nicht. Was machst du in so einer Situation? Du übergibst die Situation wie David den Saul dem Herrn. Du sagst, Herr, gib denen nach ihren Werken, mach da was, hilf mir. Zeig ja, dass du mit mir bist. Demonstriere, dass du mit mir bist, oh Gott, ich brauche deine Hilfe hier. Und dann lässt er das, dann bedankst du dich beim Herrn, dass er für dich kämpft und für dich eingreift. Schau, ich hatte auch Situationen und Kollegen, bei denen das so war, übergibst du dem Herrn und dann passiert was. Erstens, entweder die ändern sich. Plötzlich ändert sich ihre Haltung dir gegenüber und du bist ein Mitglied des Teams oder wie auch immer, ihre Haltung dir gegenüber verändert sich. Und es passt. Ja, oder der schlimmste Stänkerer wird einfach entfernt aus dem Kollektiv und dann ist alles Frieden drinnen. Oder du kriegst einen anderen Job, einen besseren Job, eine bessere Arbeit irgendwo. Das kann passieren, aber ich habe das wieder und wieder erlebt, etliche Male erlebt, dass genau das passiert ist. Ich hatte echt massive Schwierigkeiten mit Leuten, ne, oder ein Vorgesetzter, an den ich da mich gerade erinnere. Hören Sie, bei uns geht es heuern und feiern und wenn Sie diese Leistung nicht bringen, ja, dann lassen wir sie wieder gehen. Und so war der nicht nur mir gegenüber, sondern allen gegenüber. Ich habe mir gedacht, Gottes Segen, du brauchst dringend Hilfe. Ja, der Herr hat ihn dann entsprechend befördert. Ja, und dann konnte er keinen Unsinn mehr anstellen. Und so, hast du das Vertrauen? Glaubst du wirklich, dass der Herr mit dir ist? Wer behauptet, dass der Herr mit ihm ist? Wer glaubt, dass der Herr mit ihm ist? Okay, gut. Ja, dann kannst du das nämlich. Dann kannst du diese Kämpfe dem Herrn überlassen. Ich habe noch mehrere Punkte, aber ich gehe jetzt zum Wichtigsten und komme zum Ende. Und zwar, lasst uns mal aufschlagen jetzt zum 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, falsche Feinde oder kämpfe die richtigen Kämpfe. Kämpfst du den richtigen Kampf oder verzettelst du dich? Wollen wir auf gar keinen Fall. Wie hat Paulus das gemacht? Wir schalten jetzt wieder einen Gang runter, wir kommen wieder in unser normales Leben, in unser Dingens von der ganzen Nation, von der Politik, schalten wir jetzt wieder zurück in unser tägliches Leben. Amen. Im 2. Timotheus sagt Paulus ein paar Sachen. Paulus hatte eine Mission, ja, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Das war das, wofür er gelebt hat. Das zu unterstützen, das zu tun, das war's. Und er wusste, wenn ich das will, dann segnet mich der Herr. Dann ist ein Segen, ein grundsätzlicher Segen auf meinem Leben. Schau, wenn du das Reich Gottes fördern tust und wenn du Jesus liebst und für ihn arbeitest und über ihn redest, wenn mal die Gelegenheit sich ergibt, dann hast du ein Grundmaß von Segen. Dann liegt der gute Wille Gottes auf dir drauf. Ja, dann hast du eine gewisse Leichtigkeit im Leben. Halleluja. Aber deswegen gibt es natürlich immer noch Schwierigkeiten. Jetzt schau mal. Paulus schreibt an Timotheus. Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gegründet, deren Pastor Timotheus jetzt ist. Timotheus ist der Pastor der großen Gemeinde in Ephesus. Die hat damals wohl um die 40.000 Mitglieder gehabt. Und der war, wenn man mal so will, der Bischof von Ephesus. Timotheus, der junge Mann. Der war damals auch schon um die 40. Aber es war harte Arbeit für ihn. Und der hat natürlich jetzt viele Probleme. Große Gemeinden haben große Probleme. Und national bekannte Gemeinden haben, die kriegen dann Feinde plötzlich aus Richtungen, wo man gar nicht denkt. Ja? Nun gut, jetzt lasst uns mal den Paulus anschauen. Paulus ist zu dem Zeitpunkt im Gefängnis in Rom. Er wird diese Verhandlung gewinnen und er wird wieder in Freiheit gelangen. Möglicherweise ist er schon in Freiheit. Ganz genau wissen wir es nicht. Aber ich lese mal jetzt in 2. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 14. Alexander der Schmied, ein Mann in Ephesus, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Okay, erster Punkt. Du erreichst nicht alle mit dem Evangelium. Es gibt Leute, die dir widerstehen. Es gibt Leute, die gleichgültig sind. Es gibt Leute, die dir sehr widerstehen. Und es gibt natürlich auch die sich bekehren. Halleluja. Sonst wären wir heute Morgen nicht hier. So, Paulus sagt, mach dir da nichts vor, du wirst nicht jeden erreichen. Du kannst noch so schön predigen, noch so brillant sein. Du kannst noch so gut aussehen. Du kannst richtig die richtigen Klamotten anhaben, das richtige Hintergrundbild haben. Manche erreichst du einfach nicht. Die wollen das nicht. Fertig, aus. Gut, alles klar. Und Paulus sagt, vor dem hüte auch du dich. Das bedeutet, geh dem aus dem Weg. Ich weiß, es gibt auch in deinem Leben wahrscheinlich Menschen, denen gehst du besser aus dem Weg. Die sind nicht gut für dich. Jedes Mal, wenn du mit denen zusammen bist, streitest du nur. Es ist manchmal richtig, Leuten aus dem Weg zu gehen, bestimmte Kollegen zu meiden. Wenn bestimmte Chefs kommen, vielleicht woanders hinzugehen für den Moment. Okay, Paulus sagt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Jetzt muss man wissen, dass der Alexander der Schmied ein Gewerkschaftsfunktionär damals war. Apostelgeschichte 19, gab es einen Mann namens Demetrius, der war auch Schmied, und der Alexander offensichtlich Schmied. Die waren Silberschmiede und Vorsitzende der Silberschmied-Gewerkschaft, die kleine Götzenbilder für das Heiligtum der Diana gemacht haben und kleine Göttinnen gemacht haben und ihr wisst schon, Souvenirs halt gemacht haben. Denn Ephesus war nicht nur Heimat der größten Gemeinde ihrer Zeit, für eine Zeit, sondern sie war auch gleichzeitig das Heiligtum der Diana, Weltwunder, Diana-Tempel in Ephesus. Und jetzt kommt Paulus und predigt das Evangelium und es bekehren sich so viele Menschen in Ephesus, dass keiner mehr in den Diana-Tempel geht. Das heißt, 50 Jahre lang hatte die Diana in Ephesus keine Anbeter mehr, nachdem Paulus fertig war mit der Stadt. Hammer. Ja? Und jetzt, wenn natürlich keiner mehr in den Tempel geht, dann kauft auch keiner mehr die Souvenirs. Wenn die Souvenirs nicht kaufen, dann haben wir kein Einkommen. Und so haben die also gegen den Paulus agitiert und gegen die Gemeinde agitiert und demonstriert und eine Riesendemonstration angeleiert, dass sie im Stadion von Ephesus waren. Ich war auch schon mal im Stadion von Ephesus, habe dort gepredigt, allerdings 2000 Jahre danach. 1996, keine 2000 Jahre, aber fast. Naja, egal. Und da standen wir und haben gebrüllt, groß ist die Diana der Epheser, groß ist die Diana der Epheser. Sehr, sehr schlichte Botschaft, sehr, sehr emotional. Wenn du zu einem emotionalen Mob in die Quere kommst, dann fließt Blut. Da musst du einfach Abstand wahren, ja. Die Engländer haben da einen cleveren Spruch. Avoid the crowd. Vermeide die Masse. Na, nun gut. Auf jeden Fall haben die da getobt und gemacht und getan. Und dann wollte der Alexander der Schmied eben die agitieren gegen den Paulus und so. Aber es hat dann alles nicht so ganz geklappt. Und dann wurde die Demonstration aufgelöst und abgebrochen und so. Und Paulus musste aber weggehen. Also in dieser aufgehitzten Situation lebt die Gemeinde, lebt Paulus, lebt der Timotheus. Weil Paulus ist jetzt weg. Timotheus hat mit der Gewerkschaft noch zu tun, mit diesen Feinden. Was macht er? Was macht Paulus? Wehrt er sich? Fängt er jetzt an, die zu verklagen, diese Leute, wegen irgendwas? Oder soll Timotheus das machen? Nö. Timotheus soll sich vor denen hüten und ansonsten das Gericht dem Herrn überlassen. Denn Paulus weiß, in Vers 15 hier, Vers 16, nein, Vers 15. Er hat uns am Wort erzählt, Vers 14. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Wenn sie gegen dich agitieren und hetzen und es ist ungerechtfertigt, der Herr wird sich für dich einsetzen und er wird dich zurechtstutzen und dich wird er erheben. Weil es gerade passt. 4. Mose Kapitel 12, Miriam. Miriam bekämpft eine falsche Feindin. Ganze Kapitel 12 handelt von Miriam und diesem Konflikt. Um was geht's? Mose, diese geistliche Leuchte, hat eine menschliche Seite geoffenbart. Was hat er gemacht? Er hat eine Frau geheiratet. Eine kuschitische Frau. Mose hat eine Kuschiterin geheiratet. Das steht da zweimal in diesem Vers. Und die Geschwister, vor allem die Miriam, war fassungslos. Kuschitisch, müsst ihr wissen, hat eine dunklere Hautfarbe als die anderen Juden. Das war eine gläubige Frau offensichtlich, aber sie war aus Afrika. Sie war eine Afrikanerin. Mose hat eine Afrikanerin geheiratet, weil seine erste Frau, die Zipora, ihn verlassen hat. Und jetzt regt sich die Miriam darüber auf. Was bitte geht die Miriam, die Frau von Mose, an? Nix. Das ist zwischen Mose und ihr. Wer wen heiratet, ist nicht dein, geht dich nichts an. Sag mal immer Amen. Okay, die werden schon wissen, was sie machen. Aber Miriam konnte jetzt natürlich nicht direkt gegen die Frau sprechen, also hat sie gegen Mose gesprochen. Eigentlich hat sie Angst gehabt um ihre Position in der Gemeinde. Als wichtigste Frau Israels, Schwester von Mose und Prophetin. Und so fängt sie an zu reden. Und Miriam redete und Aaron gegen Mose. Spricht der Herr vielleicht nur durch Mose? Spricht er nicht vielleicht auch durch uns? Sind wir vielleicht keine Propheten? Und so fängt sie da also an, über Mose herzuziehen und gegen Mose zu reden. Und der Herr hört es. Also, es geht ein Gerücht in der Gemeinde herum, Mose, mit dem stimmt was nicht, Mose, ja, was ist denn außerdem überhaupt und so weiter. Sie agitiert gegen den Mose. Blöde Sache. Und der Herr hört es. Der Herr hörte es, heißt es ausdrücklich da. Was hat er gemacht? Er kam, die Wolkensäule, die kam runter aufs Zelt der Begegnung. Und Gott hat Mose, Miriam und Aaron rausgerufen zum Zelt der Begegnung. Das ganze Volk hat ihnen nachgeschaut, wie sie da jetzt durch den Wüstensand ins Zelt der Begegnung gingen. Also in die Stiftshütten, in das Stiftshüttenareal. Ja, und dann sind sie durch den Eingang und dann stehen sie da. Und der Herr kommt herab und er steht jetzt vor ihnen. Jesus vor seiner Menschwerdung. Und da steht Aaron, Mose, Miriam. Und er sagt, jetzt hört mal zu, ihr Schlammeier. Miriam, Aaron. Zu einem Propheten wie euch spreche ich im Traum oder mit einer Vision. Nicht so mein Knecht Mose. Dem erscheine ich von Angesicht zu Angesicht und wir sprechen so. Warum habt ihr euch nicht zusammengerissen? Warum habt ihr angefangen, gegen Mose zu reden? Das war keine gute Idee. Und der Zorn des Herrn entbrannte und dann ging er weg. Und Aaron steht jetzt noch ganz bedeppert da, schaut zu Mose rüber. Und dann schaut er rüber zu Miriam. Und Miriam sieht aus wie ein Zombie. Sie ist jetzt aussätzig. Und Aaron lässt einen Schrei los. Ah, was ist mit ihr passiert? Ja, verwestes Fleisch. Und er weiß jetzt natürlich, warum. Der Herr hat sie gerichtet, weil sie gegen Mose hergezogen hat. Und er hat es auch getan, aber er war nur Mitläufer. Ihm ist nichts passiert. Puh, gut für den Mitläufer. Und er fängt aber jetzt an, für seine Schwester zu bitten. Und er sagt, Mose, es gibt so, ja, wir haben gegen dich geredet, wir haben gegen dich gehetzt, das stimmt wirklich, haben wir gemacht. Aber es geht doch so nicht weiter. Bete doch für die, dass der Herr sie wieder heilt. Schau, diejenigen, die gegen dich agitiert haben und dadurch Schaden genommen haben, die kommen jetzt und wollen, dass du für sie betest. Und jetzt ist die Frage, hast du die innere Größe, das zu machen? Kannst du für Leute beten, die bis vorhin noch deine Feinde waren? Schwierig, ne? Menschlich schwierig. Aber wenn du siehst, wie die jetzt unter Gericht sind, dann sollte es dir leicht fallen, jetzt um Barmherzigkeit für diese Leute zu beten. Schau, jeder, der gegen Christen agitiert und gegen die Gemeinde wirkt und so weiter, der wird früher oder später vom Herrn gerichtet werden, in irgendeiner Form. Da kannst du jetzt schon, bevor dieses Gericht passiert, kannst du für diese Leute, für diese Feinde beten. Kannst du für deine Feinde beten? Oder sind sie dir einfach zu blöd? Nein, für die bete ich nicht, die sind mir zu blöd. Für die Regierung bete ich nicht, die sind mir zu doof. Für diese Corona-Schwurble, ihr wisst schon, für die Protestanten, für die Protestler, für die bete ich nicht, denn die haben ja alle keine Ahnung. Tatsächlich, ist es so. Nee, schau, du solltest für diese Leute immer noch beten können. Herr, führe sie auf den geraden Weg, zeig ihnen die Wahrheit, blase ihnen das Hirn durch, Herr, dass sie wieder nüchtern denken und hilf ihnen, dass sie nicht falsche Feinde bekämpfen oder falsche Feindinnen, sondern die richtigen Feinde bekämpfen. Was hätte Miriam machen sollen? Sie hätte predigen sollen und weissagen sollen und das mitteilen sollen, was der Herr ihr gezeigt hat. Stattdessen agitiert sie gegen Mose und seine Frau. Was soll denn der Blödsinn? Schau, manchmal ist es so. Manchmal kriege ich Zuschriften, die ballen sich dann gleich. Ich weiß nicht, ob sich die da absprechen oder so. Aber manchmal kriegst du am Tag reihenweise einfach nur Angriffe, wo die Leute am Zeug flicken und über dich herziehen und so. Ich meine, ich schaue mir das an, sehe, wie das ist und kriege das dann weg. Berührt mich nicht wirklich, ja, weil ich weiß, von was ich spreche. Wenn du jetzt daran kommst und sagst, du weißt nicht, wovon du sprichst, dann denke ich mir, Gottes Segen, der Nächste. Ne? So, es gibt Leute, die reagieren da anders. Die fangen dann an, dagegen zu kämpfen und Leute zu verklagen und so weiter. Leute, wozu? Lass es den Herrn machen. Ja, schau mal, was Paulus hier macht. Ich muss mit Paulus noch weitermachen. Seid ihr noch da? Okay, gut, alles klar. Hört mal. Okay, Alexander der Schmied ist kein Christ. Den halten wir aus. Wenn der sich dumm verhält, gut, okay. Für den können wir noch beten. Herr, segne ihn und versohle ihm den Hintern und rück ihm den Kopf gerade und Herr, danke. Aber jetzt pass auf, jetzt geht's weiter, Vers 16. Paulus ist ja im Gefängnis. Und wenn du vor Gericht gestellt wirst und einen Prozess führen sollst, dann ist es anstrengend, ist es emotional anstrengend. Glaubst du das? Wenn du das schon mal erlebt hast, dann ist es so. Na, du denkst an den Paragraphen und alle möglichen. Und Paulus war ja in der Gemeinde von Rom. Er konnte dort ja hingehen und jetzt kam also die erste Verhandlung. Und alle in der Gemeinde von Rom haben gemeint, Paulus, wir gehen mit dir in den Gerichtssaal, wir füllen die Zuschauertribünen. Und wenn du dann reinkommst, wenn sie dich in Ketten reinführen, wenn die Ketten rasseln, dann steh mal auf und klatschen für dich und toben und geben Standing Ovations für 10 Minuten. Ja, wir stechen noch die CDU aus mit der Angela Merkel, das machen wir, wir klatschen länger als die. Und so machen sie das, also so versichern sie ihm, wir sind für dich, wir stehen hinter dir, du kannst dich auf uns verlassen, wir stehen wirklich, wirklich hinter dir. Und Paulus denkt sich, Leute, das ist wirklich gut. Wichtig ist für ihn, den abgeklärten Propheten, den abgeklärten Apostel, der alles schon mal erlebt hat. Für ihn ist natürlich viel wichtiger, dass der Herr hinter ihm steht und nicht irgendjemand anders. Und jetzt lest mal Vers 16, mit dem Wissen, lest jetzt mal Vers 16. Da heißt es, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Standen mir wie viele bei? Wie viele Christen aus der Gemeinde in Rom sind zur Verhandlung gekommen, als es soweit war? 0,0. Niemand? Ich meine, niemand? Gab es denn da überhaupt keinen, der innerlich ein Löwe war? Ja? Alles nur Sprüch, alles nur Gebabbel. Weißt du, du siehst, wie ein Mensch wirklich ist, an dem, was er tut, nicht an dem, was er sagt. Paulus ist jetzt natürlich ernüchtert, aber er ist ja auch nicht erst seit gestern auf der Welt. er hat es auch gar nicht anders erwartet. Denn schaut mal, wie er jetzt reagiert. Niemand stand mir bei, sondern alle verließen mich. Wie viele verließen ihn? Oh Mann! Ja, für die meisten von uns, wahrscheinlich für uns alle, wäre das ein Pfeil ins Herz. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Jetzt müsste doch unbedingt die Tür aufgehen, jetzt müssen sie doch reinkommen. Stattdessen sitzen da nur Leute, die gegen die Christen sind. Und als der Staatsanwalt reinkommt, stehen die auf und brüllen und toben und klatschen 10 Minuten lang. Paulus denkt sich, na, das kann heiter werden. Aber er macht die Augen zu, er lehnt sich zurück und geht in sich. Und er lächelt, weil er Frieden hat, weil er weiß, der Herr ist mit ihm. Und was er hier hat, ist eine Kanzel. Der wird hier vor Gericht predigen. Er wird seinen Standpunkt darlegen, und zwar schön detailliert. Und der Protokollant, der wird es mitprotokollieren. Und alle, der Richter und die Geschworenen und die Ankläger und die Zuschauer, alle müssen zuhören von Amts wegen. Die sind hier quasi eingesperrt, die können nicht weg. Ja, danke, Herr, dass du mir diese wunderbare Gelegenheit gibst, dein Reich zu predigen, das Evangelium zu predigen, die Hölle zu plündern an diesem Ort. Der Typ hat Nerven wie Stahl und die Mentalität eines Apostels. Der kämpft den richtigen Kampf. Der kämpft jetzt nicht gegen die Gemeinde in Rom. Ihr Schweine, ihr habt mich sitzen lassen. Ja? Und dann zieht er in der ganzen weiten Welt herum und sagt, was für schlechte Menschen die Christen in Rom sind. Macht er sowas? Sowas macht er genau nicht. Pass mal auf, was er macht. Seine Attitüde, seine Einstellung gegenüber den Leuten, die ihn sitzen haben lassen, ist dieselbe wie die Einstellung Christi gegenüber seinen Jüngern, als die alle davongelaufen sind, in der Nacht, als er überliefert wurde. Vers 16 jetzt endlich. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und jetzt kommt's. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Sowas kannst du nur dann, wenn du wirklich weißt und glaubst, dass der Herr mit dir ist. Stell dir mal vor, Paulus kommt am nächsten Sonntag in die Gemeinde. Alle Gemeindemitglieder, die stehen da und sagen, oh, hallo Paulus, und schleichen an ihm vorbei, während Paulus hergeht und sagt, hey, lass dich drücken, altes Haus. Ja, und so tut, als wäre nichts passiert. Der tut so, als wäre nichts passiert. Wie kann der Mensch so werden, dass er von allen verlassen wird und angefeindet wird von allen möglichen Leuten, dass es ums Leben geht, und er steht da und drückt die Verräter noch und sagt, hey, Gottes Segen. Der nächste Vers sagt uns, wie das kam. Hast du auch Interesse an so einer inneren Haltung, an so einer inneren Kraft? Ich hoffe es doch. Vers 17, schau, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr stand mir bei. Der Herr stand mir, sag mal mit mir, der Herr steht mir bei. Sag's mal nochmal ein bisschen lauter. Der Herr steht mir bei. Und nochmal noch lauter. Der Herr steht mir bei. Ja, genau. Und das merkst du dir, dass es so ist. Ja, da musst du gar nicht mehr kämpfen, da musst du nicht mehr beleidigt sein, da musst du nicht sagen, Mensch, wie kann ich denen jemals vergeben, wie soll ich mit denen jemals wieder normal leben, die haben mich in der härtesten Stunde meines Lebens sitzen lassen. Warum erwartest du denn was anderes? Menschen sind Menschen. Aber derjenige, der dich nicht verlässt und nie verlässt, ist der Herr. Der hat Paulus so sehr gestärkt, so sehr Kühnheit gegeben, so viel Salbung gegeben, dass er vor Gericht gepredigt hat. Ne? Durch mich wurde die Predigt vollbracht, heißt hier, und die Nationen, das heißt die Heiden, die Römer, die mussten zuhören. Und der Herr hat mich gerettet aus dem Rachen des Löwen. Als der Richter reinkam, da hat er ausgesehen wie ein Löwe und hat geknurrt wie ein Löwe, hat die Mähne geschüttelt wie ein Löwe. Und als er dann brüllen wollte, hat Paulus sich verteidigt. Und nachdem Paulus fertig war mit der Verteidigung, hat der Richter das Buch zugemacht, hat gesagt, diesen Mann müssen wir freilassen. Wer hat ihn verklagt? Wie dumm kann man sein, so einen Mann wie den zu verklagen? Entschuldigen Sie, Herr Paulus, Sie sind natürlich frei, bitte gehen Sie. Und auf die Art und Weise ist er seine Ketten losgeworden, als dann endlich die Verhandlungen waren. Ja, Gott hat ihn befreit. Und es ist wunderbar, wenn du an der Wand stehst quasi und die schon auf dich anlegen und plötzlich fallen die tot um, aber nicht du. Also die Schützen, die auf dich angelegt haben. Und du gehst weiter, ja. Da. Mit dem Herrn. Ich muss jetzt aufhören zu predigen, ich habe schon wieder viel zu lange gemacht. Amen. 2. Timotheus Kapitel 4, selbes Kapitel, paar Verse weiter oben, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben würde. Aber nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieben. Paulus hat den richtigen Kampf, den guten Kampf des Glaubens gekämpft und hat jetzt Lohn dafür bekommen, den Siegeskranz der Gerechtigkeit, so wie David. David hat Goliath besiegt und wurde dann reich gemacht und so weiter und so fort. Frau des Königs, Tochter des Königs bekommen und Steuerfreiheit. Und David, Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, den guten Kampf gekämpft und jetzt liegt mir auch eine Krone bereit. Und der Herr, der wird mich retten aus diesen ganzen miesen Umständen hinein in sein Reich. Mit ihm kann ich nicht verlieren. Amen. Okay, jetzt pass auf, wir beten miteinander. Machen wir die Augen zu. Herr, du weißt und du siehst, wo wir uns verzettelt haben, wo wir die falschen Feinde bekämpfen. Vater, zeig uns, wo wir die falschen Feinde bekämpfen und gib uns die innere Kraft, uns aus diesem Kampf zurückzuziehen. Und Vater, zeig uns natürlich, was der richtige Kampf ist, was unsere Mission ist, dass wir nicht auf der teuflischen Schattenmission unterwegs sind, sondern in der Mission des Herrn unterwegs, im Auftrag Gottes. Vater, gib uns da Licht im Namen des Herrn Jesus. Vater, spreng die Ketten her. Manche haben sich so in Sachen hineingedacht und hinein meditiert und verstiegen, dass sie deine Erlösungskraft jetzt brauchen, um wieder frei zu werden. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus spreche ich jetzt Freiheit und Erlösung aus über diese Leute. Alles, was du machen musst, ist zu sagen, Herr, nord mich neu ein, gib mir deine Mission und helf mir, aus meiner falschen Mission heraus. Und Vater, wir danken dir, dass du Befreiung gibst, jetzt in diesem Moment. In Jesu Namen. Amen.